Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das war ein besonderer Tag heute bei den French Open. Alexander Zverev hat das mit sehr, sehr viel Spannung erwartete Match gegen Rafael Nadal in drei Sätzen gewonnen. Es gab allerdings auch noch ganz viele andere Ergebnisse. Iga Świątek ist ganz klar durch. Stefanos Tsitsipas ist durch. Maria Sakkari ist mal wieder sehr früh ausgeschieden. Henry Squire schreibt eine richtig gute Geschichte. Also es gibt eine ganze Menge zu besprechen. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Daily von Chip and Charge zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wie hast du das Match heute von Alexander Zverev und Rafael Nadal mitgeschnitten?
Ja, ganz anders als du. Also ich glaube, die Zuhörenden interessieren sich auch gleich dafür, wie du es mitbekommen hast. Denn ich werde es so mitbekommen haben wie viele andere. Ohne Ton, neben der Arbeit, irgendwie nochmal durchgespult später. So habe ich es mitbekommen. Und ich glaube, du hattest eine etwas spannendere und bessere Position und konntest da vielleicht etwas tiefer eintauchen in das Ganze.
Ja, und ohne Ton war nicht möglich heute. Ich saß heute auf dem Chatrier und ich gebe ganz offen zu, ich fühlte mich ein wenig privilegiert, dieses Match dann, was mit so viel Bohai dann ja auch angesetzt worden war, auf einem dieser Presseplätze verfolgen zu können. Und die Stimmung war schon eine besondere. Und das muss man einfach so sagen. Heute war wieder das Dach drüber. Eigentlich wie vor zwei Jahren, also quasi als perfekte Fortsetzung zum Halbfinale damals, als Alexander Zverev der Knöchel umgeknickt war. Es war ein bisschen kühler als vor zwei Jahren. Aber ansonsten war eigentlich die gleiche Atmosphäre wieder. Und was für eine Stimmung da heute auf diesem Platz herrschte und wie die 15.000 im Stadion Rafael Nadal unterstützen wollten, das war schon sehr besonders. Es fing an, als Rafael Nadal noch in den Katakomben war. Da wurde er zum ersten Mal eingeblendet. Da brandete der Beifall sofort auf. Und das war wirklich besonders. Und dann kam er ja rein, dann wurde er erst begrüßt vom Stadionsprecher. Und dann gibt es ja während der Einschlagszeit gibt es nochmal die Begrüßung von den beiden Spielern. Und Rafael Nadal, bei dem liest der Stadionsprecher immer vor, wann er gewonnen hat. Und heute hat er das nochmal mit besonderer Werf gemacht. Und hat diese Titel einfach runtergerattert. Und bei jeder Jahreszahl brandet der Applaus ein bisschen mehr auf und noch mehr und noch mehr. Und am Ende standen alle Zuschauerinnen und Zuschauer, haben sich erhoben und gaben Standing Ovations. Und das war schon was Besonderes. Was ich allerdings auch als sehr positiv empfunden habe, ist, die Stimmung war insgesamt sehr fair, auch Alexander Zverev gegenüber. Und es war, natürlich wurde mal nach dem Doppelfehler gejubelt, aber Zverev hat es hinterher auch in der Pressekonferenz selber eingeordnet. Natürlich waren die alle für Nadal und damit konnte er auch umgehen. Aber insgesamt fand ich, war das heute eine sehr freundliche Atmosphäre. Da war kein Gift dabei. Im gesamten Match und auch außen auf den Rängen.
Und wie hast du es dann nach dem Match erlebt? Weil das war dann ja wahrscheinlich so ein bisschen der Moment, der vielen auch in Erinnerung bleiben wird.
Ja, das ist halt, ich war dann schon hier unten, weil ich schreiben musste, aber das war schon so eine Geschichte. Zverev hat Nadal bereitwillig den Vortritt natürlich gelassen und dann dieses Interview von Nadal, wo er dann auch nochmal so ein bisschen rumscharwenzelt ist um die Antwort, ob das sein letzter Auftritt hier in Roland Garros war. Und das machte er ja später auch in der Pressekonferenz nochmal. Er hat sich nicht sofort festgelegt jetzt. Das war schon sehr cool. Und wie er dann so den Beifall bekommen hat am Ende, das war was Besonderes, das muss man dann auch wirklich so sagen.
Ja, es waren ja auch eben ganz viele dort, das haben wir vielleicht jetzt an dem Bildschirm eher gesehen, die Reihen in dem Teil, wo sich eben die Spieler und Spielerinnen hinsetzen können, die waren voll. Also da waren alle von Alcaraz bis hin zu Alize Cornet dabei und Świątek hat immer wieder ihr Handy gezückt, ja. Die ist ja so ein bisschen der Superfan von ihm. Djokovic war da, auch noch ein Haufen französischer Spieler und Spielerinnen.
Alcaraz war da. Tatjana Maria war auch da. Die wurde immer übersehen. Ne? Aber sie war auch dann da. Und ja, das war insgesamt sehr besonders heute. Und wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass ich das heute erleben durfte aus dem Stadion. Und vielleicht Rafael Nadals letzten Auftritt bei French Open zu sehen. Weil es besteht immer noch die Möglichkeit, dass er dann jetzt bei Olympia spielt. Und er sagte, er möchte sich auch noch eine kleine Tür offen lassen für nächstes Jahr. Dann für die French Open. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen, aber wir wurden von Rafael Nadal schon häufiger eines Besseren belehrt. Also, Rafael Nadal heute mit seinem allerletzten Auftritt. Wir müssen natürlich auch über das Sportliche sprechen, weil das Sportliche war in den letzten Tagen dann auch so ein bisschen in den Vordergrund geraten. Wir haben darüber gesprochen. Wir gestern Abend wollten wir uns beide zu keinem Tipp hinreißen lassen, weil die Ansagen von Nadal und seinem Coach Carlos Moya waren dann doch schon verhalten optimistisch, verhalten angriffslustig. Und das hat mich so ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich muss dann auch sagen, im ersten Satz, als das erste Break für Alexander Zverev kam, das kam ja direkt mit dem 1-0, habe ich gedacht, so nach 3-4 Spielen, ich glaube nicht, dass er das heute verlieren kann, das Match. Wie ging es dir?
Ja, ähnlich. Und das Problem, was ich auch im Moment nicht sehe, wie Nadal das lösen möchte, wir hatten das jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen, ist, was macht er mit der Defensive? Weil klar, er ist einer der besten Offensivspieler aller Zeiten. Er hat über die Jahre eben nicht nur auf der Vorhand, sondern auch auf der Rückhand, sogar teils mit dem Aufschlag, eine Wucht entwickelt, die ja vielleicht nicht einzigartig ist, aber in der Kombination wahrscheinlich einzigartig war. Dazu kam allerdings, und das hat man ihm am Anfang ja zugeschrieben, und ich finde, das war eigentlich nicht so der Fall, aber es hat die Grundlage für alles gebildet, war diese fantastische Beinarbeit, mit der er so viele Bälle zurückbekommen hat. Und wir haben schon in Rom gesehen gegen Hubert Hurkacz, da waren Ballwechsel dabei, die sind 2, 3, 4, 5 Bälle früher geendet, als sie das noch vor 2 Jahren getan hätten. Mhm. Und das war hier in dem Match auch so. Und wenn Zverev einen guten bis sehr guten Angriffsschlag gespielt hat, dann kam der meistens nicht zurück. Und das war vor 2 Jahren noch anders, das war natürlich vor 5 und 10 Jahren sowieso anders. Da war ihm ja quasi gar nicht beizukommen. Und hier war es jetzt eigentlich ein ziemlich normales Tennismatch mit jemand, der ziemlich gut bis gut in der Defensive ist, der immer noch sehr gut bis exzellent in der Offensive ist, der aber ja nicht mehr auf Herausragendes zurückgreifen kann. Und daher war er für Zverev, glaube ich, heute auch einfacher handelbar, als das in der Vergangenheit für ihn und alle anderen war.
Was mir halt sehr früh aufgefallen ist, ist, dass, also dann auch live zu sehen, wie er diesen Schritt langsamer ist. Und er hat gut trainiert und er hatte gute Trainingssätze. Daniel Medvedev hatte ja dann auch gesagt, ja, das war schon richtig gut und ich bin dann ganz froh, dass ich nicht gegen ihn spielen muss. Aber man hat es dann deutlich gesehen, dieser Unterschied von vor 2 Jahren, den konnte er nicht mehr Herr werden. Und es gab, das habe ich dann ja auch in meinem Sportschau-Artikel geschrieben, es gab diese 25 Minuten im zweiten Satz, wo Nadal erst unter größter Mühe seinen eigenen Aufschlag hält und dann sich das Break holt und dann bis zum 5-4 dieses Break transportieren kann. In der Zeit hat er erstens das Publikum komplett angezündet. Die waren komplett auf Zinne. Er hat das dann ja auch sehr toll gemacht, so mit seinen Jubelgesten, die wir über 20 Jahre kennengelernt haben. Er hat gutes Tennis gespielt. Er hat vor allen Dingen sehr aggressives Tennis gespielt. Er hat eine gute Quote beim Aufschlag gehabt. Und er hat Zverev so ein bisschen in die Defensive gedrängt. Und Zverev ist da in dem Moment ein bisschen passiver geworden. Das waren so diese 25 Minuten, wo diese alte, ja, das alles nochmal Altes aufblitzte da bei Rafael Nadal. Und da war so die Stimmung, da habe ich gedacht, wow, ey, jetzt hier gerade sitzen zu können, das ist schon ganz cool.
Haben wir jetzt mal überlegt, das konnte Nadal früher für Stunden, ne?
Ja.
Also was er irgendwie mit den Federers, Djokovics dieser Welt angestellt hat über mehr als ein Jahrzehnt, das ist halt schon einfach krass, diese Intensität, dieses wirklich auf jeden Ballwechsel einlassen können. Und das ist wahrscheinlich, was ihn einzigartig in der Tennisgeschichte gemacht hat. Also das hat es meiner Meinung nach so nicht mehr gegeben. Ich war nicht dabei in den 60ern, ich war nicht dabei in den 70ern. Vielleicht konnte Chris Evert das, ich weiß es nicht. Ich habe es nie live gesehen, aber in meinen Lebzeiten war das schon einfach das Außergewöhnlichste an Nadal, dass er diese Intensität immer und immer und immer wieder bringen konnte. Und es ja gerade hier in Roland Garros fast unmenschliche Leistungen gebraucht hat, von zum Beispiel Djokovic, um ihn zu besiegen, oder von Söderling, was wahrscheinlich die beste Offensivleistung war, die wir vielleicht sogar im 21. Jahrhundert von einem Spieler gesehen haben, um Nadal zu bezwingen. Und das ist ja das Abgefahrene von ihm hier. Und ich glaube, wir können uns festlegen, selbst wenn er nochmal antritt, er wird nicht nochmal Roland Garros gewinnen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
Nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Und bei Alice im Wunderland heißt es, ich hatte immer gedacht, die Zeit ist ein Dieb, die Zeit stiehlt. Und die Zeit ist hier dann tatsächlich so ein kleiner Dieb. Und sie nimmt dann auch jemanden wie Rafael Nadal die Zeit weg. Und das ist ja dann auch das Schöne am Sport, dass irgendwann so ein Fenster zu wieder zugeht für manche. Ja, man wünscht sich, dass das ewig so weitergeht und die Federer-Fans haben sich das auch gewünscht, dass Federer noch 5-6 Jahre auf dem Niveau wird mitspielen können. Aber gerade im Sport wie Tennis ist es dann auch selbst für diese 4 Großen, die wir gehabt haben, mit, wenn du Murray noch dazu zählst, dass es irgendwann vorbei ist. Und es ist halt nun mal der natürliche Lauf der Dinge. Und ich glaube, wir haben es jetzt gesehen, dass jemand wie Rafael Nadal wohl nicht mehr körperlich auf den Stand kommen wird, um nochmal die French Open anzugreifen. Und wie gesagt, ich schlucke gerne nächstes Jahr meine Worte, aber ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Alexander Zverev hat das meiner Meinung nach im dritten Satz sehr gut gemacht, hat da auch nochmal früh einen Break kassiert, aber hat dann das Tempo eigentlich diktiert. Und da gab es so eine Situation, wo ich gedacht habe, früher haben sich die Gegner immer gegen das Unvermeidliche gewehrt, gegen Rafael Nadal und den Sieg und seinen Sieg. Und dieses Mal war er in dieser Situation, dass er sich gegen das Unvermeidliche wehren wollte. Und es war nicht vermeidbar für ihn. Und er musste dann am Ende eingestehen, dass ihm gegenüber ein 10 Jahre jüngerer und dann auch besserer Spieler stand.
Ja, und das 10 Jahre Jüngere ist ja das Ding. Zverev ist ja jetzt auch keine 17, sondern der ist ja wirklich ein gestandener N20er. Und um nochmal eben ganz kurz die Dominanz zu unterstreichen, als er hier anfing, das Turnier wirklich zu vereinnahmen, da wurde Carlos Alcaraz gerade geboren. Ja. Also ne, das haben wir erreicht. Und ja, Zverev hat das heute, ich würde mal sagen, souverän gemacht, so souverän, wie man das halt in solchen Umständen machen kann. Ich glaube, es war wichtig für ihn, die Aufschlagsquote hochzuhalten. Da hatten wir auch drüber gesprochen. Wenn die jetzt, sagen wir mal, auf, weiß ich, 52% gefallen wäre, dann hätte es eine offenere Geschichte sein können, weil Nadal dann hätte reinkommen können. Und da hat er einen ordentlichen Vorsprung, auch eine Quote von Nadal gehabt. Der hätte heute wahrscheinlich das von Zverev gebraucht, um eine Chance zu haben. Und der sah dann ja auch in diesen mittellangen Ballwechseln ganz okay aus, der Nadal. Aber Zverev hat sowohl die langen als auch die kurzen gewonnen. Und das spricht normalerweise dafür, dass er eben A, natürlich der bessere Aufschläger, aber mittlerweile mindestens ein ebenbürtiger Return-Spieler ist. Und dass er dann auch die Luft und die Beine hatte, um, wenn es wirklich mal länger und enger wurde, das dann für sich zu entscheiden.
Zverev hat ja auch die Angewohnheit, sehr gerne etwas übermäßig selbstbewusst zu sein und dass er dann sagt, hier bestes Tennis gespielt und so weiter. Ich fand ihn heute erfrischend demütig. Hat im Interview auf dem Platz hat er gesagt, dass ich möchte gar nicht viel erzählen, das ist heute Rafas Tag und nicht mein Tag. Und auch im Dings und dann in der PK hat er hinterher gesagt, ja, eigentlich sollte ja der Tag sein, wenn man Rafael Nadal schlägt, dass man übermenschlich glücklich ist, aber heute wusste ich gar nicht so richtig, wie ich mich benehmen sollte. Und da hören wir mal rein in seine Pressekonferenz. Erstmal sein Fazit, was er gezogen hat und danach gleich anschließend, dann habe ich ihn nochmal gefragt, wie es denn um die Emotionen bestellt war. Und die beiden O-Töne, die hören wir uns jetzt mal hintereinander an.
Ich habe mich für das Match vorbereitet, als ob es ein Finale wäre. Und jetzt habe ich das Gefühl, ein neues Turnier fängt an. Aber am Ende des Tages, ich muss so weiterspielen. Ich muss weiterhin konzentriert bleiben, um mir selber eine Chance zu geben. Ich fand das Match heute wirklich sehr, sehr hohes Niveau von beiden. Und natürlich bin ich glücklich darüber, dass ich gewonnen habe. Klar, weird einfach auch teilweise. Also manchmal auch einfach nicht gewusst, am Ende vor allem, wie man sich zu benehmen hat. Weil ich meine, normalerweise, wenn du gegen Nadal gewinnst, bist du unmenschlich glücklich. Und heute musst du dich zurückhalten. Heute ist natürlich auch so ein bisschen sein Tag. Und ja, aber natürlich bin ich froh, dass ich das Match gewonnen habe.
Können Sie noch mal was ein bisschen zu der Atmosphäre sagen? Weil es war brodelnd heute, gleich zu Anfang, als Marc Mouret dann die Titel immer vorgelesen hat mit den Jahren. Auch die Punkte, die abgefeiert worden sind. Wie haben Sie sich dabei gefühlt? Waren Sie am Anfang vielleicht auch nervös?
Ja, aber ich habe mich auch gefreut, um ehrlich zu sein, weil es ist schon ein sehr besonderer Moment, gegen Rafa auf diesem Platz zu stehen. Und vor allem für mich, ich wollte nicht, dass meine letzte Erinnerung so ist wie 2022, ne, dass ich mit dem Rollstuhl vom Platz gefahren werde. Deswegen, ich habe mich schon sehr darauf gefreut, mit ihm nochmal auf dem Platz zu stehen, nochmal diese Chance zu haben. Aber klar, dass die Zuschauer und dass das Publikum für ihn sein wird, nachdem er hier 14 Mal gewonnen hat und das vielleicht sein letztes Mal bei Roland Garros war, das war mir von Anfang an bewusst, aber ich fand trotzdem, dass die Zuschauer sehr, sehr fair waren und sehr auch irgendwo auch zurückhaltend.
Zverev hat es heute tatsächlich geschafft, die richtigen Tasten zu drücken auf der Klaviatur der Interviews beziehungsweise des Benehmens, möchte ich fast sagen.
war auch angebracht, würde ich sagen.
Ja, finde ich auch. Ja, ja.
Dass ihm das gelingt und dass es dann auch so umsetzen konnte. Ja, ich glaube, also du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass eben für ihn jetzt so richtig das Turnier beginnt. Und ich würde wirklich sagen, das war jetzt ein singuläres Ereignis innerhalb des Turniers. Hat man dann ja eben auch an den ganzen Spieler, Spielerinnen gesehen, die da waren und überhaupt dem natürlich völlig angemessenen Bohai, den es darum gab. Und jetzt beginnt halt nochmal ein ganz anderes Turnier und alle anderen haben sowieso ein anderes Turnier gespielt. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Noch hat es ja zumindest bei den Herren auch nicht so viel Bewegung in der Auslosung gegeben. Also eigentlich alles noch wie vor 2, 3, 4 Tagen.
Dann gucken wir mal über die Ergebnisse, die wir sonst noch hatten. Wir haben gestern oder heute haben wir gesehen, Felix Auger-Aliassime hat ganz klar gewonnen gegen Yoshihito Nishioka in 3 Sätzen, trifft jetzt auf Henry Squire. Und Henry Squire hatte ich heute dann auch im Interview. Wir werden in den nächsten Tagen nochmal seine PK von heute dann online stellen, weil das war so ein 4-5 Minuten Interview und das ist vielleicht dann auch ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer. Henry Squire hat es heute geschafft in seinem allerersten Main-Tour-Level-Match, also auf ATP-Ebene oder höher, hat er nach erfolgreicher Quali das Match gegen Max Purcell gewonnen mit mehrfachen Regenunterbrechungen. Am Ende mit 6-2, 6-2, 3-6, 4-6 und 7-6, nachdem er 6 Matchbälle abgewehrt hat, mit 12-10 im Match-Tiebreak des 5. Satzes. Das war eine tolle Leistung und vor allen Dingen eine richtig große Geschichte für Henry Squire, der in seiner Karriere bislang $150.000 verdient hat und der uns in der PK gesagt hat, ja, er ist hingefahren zur Quali und hat gedacht, ja, er ist 2. oder 3. Alternate. Und wenn man nur Alternate-Player ist, muss man das Hotel selber bezahlen. Man bekommt erst eine Kostenübernahme, wenn man sich qualifiziert hat für die Qualifikation oder für das Turnier. Und er sagte, er hätte ein wenig Angst gehabt, 1.500 € für nichts und wieder nichts auszugeben, wenn er nicht bei der Quali dabei gewesen wäre. Und eine Stunde vor der Auslosung der Quali war er dann reingerutscht. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Das muss man einfach auch mal sagen. Das ist eine Feelgood-Geschichte.
Was gibt es jetzt brutto? Weißt du es?
110.000 €, 2. Runde.
Oh, das ist schon nicht schlecht, ne? Ja.
Damit kann man schon mal eine Saison bestreiten.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe primär das Ende gesehen. Er hat ja auch ein paar Matchbälle abgewehrt. Man muss sagen, beide, aber gerade auch Squire. Also ich hatte dir gesagt, ich habe am Wochenende so einen 70-Kilometer-Lauf gemacht und so sahen die beiden auch aus. Totaler Eiergang. Wirklich nur noch so ein leicht panischer Blick im Gesicht. Und beide hatten enorme Chancen, um das Match schneller rüberzubringen, aber es war dann sehr angespannt. Ich finde, man hat bei Squire gesehen, also ich hatte ihn vorher ehrlicherweise noch nie gesehen, aber er kann seine Größe gut ausnutzen, ist 1,90, hat eine schöne Rückhand, die er wirklich auch in entscheidenden Momenten richtig die Linie lang bekommen hat. Er war ziemlich aggressiv, als er enge Situationen und dann auch Matchbälle abwehren musste. Er hat bisschen davon profitiert, dass Purcell wirklich kein richtiger Sandplatzspieler ist, jetzt nicht so ein Spiel hat, wo er zum Beispiel über Spin irgendwie Squire getrieben hat oder unter Druck gesetzt hat. Aber für Squire, glaube ich, war es vor allem eine nervliche Herausforderung und für Purcell war es eine spielerische Herausforderung. Also der hatte 7 Matchbälle müssten es gewesen sein, ne? Purcell 7 6. oder 8. 6 hat er gehabt. Und hätte er ehrlicherweise auch 1, 2 von nutzen können, aber ist eben nicht so der Sandplatzspieler. Und ich hatte das Gefühl, er ist auch nur noch mal ins Match reingekommen, weil Squire eben noch nicht so viel Erfahrung in dem Best-of-5-Format hat. Er war der bessere Spieler aus meiner Sicht über das ganze Match gesehen und ja, hat mich durchaus beeindruckt, was er da gezeigt hat.
Henry Squire wird jetzt belohnt mit einer Partie gegen Felix Auger-Aliassime. Wer auch durch die Gegend geeiert ist, nur noch, ist gestern Abend Daniel Altmaier nach 5 Stunden und 6 Minuten gegen Laszlo Djere 10-6 im Match-Tiebreak, nachdem er vorher schon 5 Matchbälle, glaube ich, vergeben hatte und dann in diesen Match-Tiebreak musste. Nach 0 Uhr war das, 0 Uhr 45, war schon in meinem Airbnb wieder zurück, weil ich den letzten Bus kriegen musste. Und Daniel Altmaier trifft jetzt auf Stefanos Tsitsipas, der hat heute gegen Marton Fucsovics überraschend klar, wie ich finde, mit 7-6, 6-4, 6-1 gewonnen. Stefanos Tsitsipas hat hier einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, vor allem nach dem ersten Satz, also den hätte er verlieren können. Da war eigentlich, meine ich, sogar mit Break vorne, dann hat er irgendwie nicht mehr viel getroffen beim Return. Das kennen wir von ihm, aber als er den ersten dann eingetütet hat, ist er davongezogen und hat, würde ich sagen, hier seine Mitfavoritenstellung schon unterstrichen, weil das ist eben das klassische Los, bei dem jemand vom Kaliber Tsitsipas durchaus mal stolpern kann. Also eigentlich alle großen Spieler haben sich irgendwann mal schwer getan gegen Vucevic bei einem Grand Slam und das war bei ihm auch der Fall, aber eben nach dem ersten Satz, dann eigentlich vom ersten Spiel des zweiten Satzes an, ist er hier dominant aufgetreten.
Miomir Kecmanovic hat gegen Thiago Monteiro in 4 Sätzen gewonnen. Monteiro eigentlich in guter Form, aber Kecmanovic heute besser. Karin Khachanov, keine Probleme gegen Sumit Nagal, 6-2, 6-0, 7-6 und trifft jetzt auf Jozef Kovalik. Der hat heute gegen Markus Giron gewonnen und Jozef Kovalik in seinem 10. Anlauf bei einem Grand Slam Hauptfeld hat er zum ersten Mal ein Match gewonnen als in einem Grand Slam. Als Lucky Loser ist er hier mit reingekommen. Alexander Zverev wartet noch auf seinen Gegner, der wird morgen ermittelt gegen zwischen David Goffin und Giovanni Pecci Pericard. Dann haben wir Tommy Paul, der in 3 Sätzen ganz klar gegen Pedro Cachin gewonnen hat und der trifft jetzt auf Fabio von Nini. Der hat gegen Botik van der Sandsholp in 3 Sätzen gewonnen und ich muss es wirklich zugeben, ich hätte nichts gegen einen Achtelfinallauf von Fabio Fognini nochmal, wo er nochmal die alte Magie aufblitzen lässt.
Ja, ich meine, ich glaube, der träumt wahrscheinlich noch davon, irgendwie zu Olympia zu kommen. Ich glaube, realistisch ist es nicht mehr.
Das ist eine ganz schön harte Konkurrenz da in Italien.
Ja, und ich meine, es war ja durchaus beeindruckend gegen van der Sandsholp, ja. Der man muss es sagen, seit München 2023 nicht mehr so richtig aus seinem Loch rauskommt. Da hat er damals diese klare Finalführung abgegeben gegen Holger Rune. Mhm. Und seitdem, ja, sind immer mal wieder so Resultate dabei. Nur ist es natürlich so, Fognini kann immer noch fantastisches Angriffstennis spielen und van der Sandsholp trotz Größe oder vielleicht wegen Größe hat manchmal auch die Tendenz, sehr ins Passive zu verfallen und sich dann von jemand wie Fognini dominieren zu lassen.
Filip Misolic aus Österreich hat es auch geschafft, nach 0-2 Satzrückstand, wie gestern Sebastian Ofner, das Match noch zu drehen und am Ende gegen Otto Virtanen mit 6-2 im 5. Satz zu gewinnen. Otto Virtanen konnte am Ende kaum noch laufen im 5. Satz. Hast du die Geschichte gestern mitbekommen mit Sebastian Ofner und Teros Atman?
Ja, habe ich. Ich habe aber bis jetzt kein Video gesehen, das wirklich beweisen konnte, dass er diese Frau im Publikum getroffen hat. Wahrscheinlich hat er schon, aber sie schien mir nett genug gewesen zu sein, um zu sagen, nee, war schon nicht so. Wie siehst du das?
Ja, genau. So war es am Ende, dass die Frau dann wohl zum Supervisor gesagt hat, es war nicht schlimm. Und dann, das Problem, was ich hatte, war, es war ein sehr entfesseltes Publikum da auf dem Nebenplatz. Es war sehr spät. Und dann geht der Supervisor zu einer Zuschauerin hin und sagt hier, hast du dir wehgetan? Und die sagt dann, ja, ich habe mir wehgetan. Er disqualifiziert dann den Spieler und dann geht der Mob auf sie los oder was. Also das war für mich eine ganz klare Disqualifikation gestern gegen Terence Abman. Und dass das weitergelaufen ist, ist eigentlich ein ganz kleiner Skandal, weil wir haben für deutlich weniger schon Defaults gesehen. Und das gestern war für mich eine ganz klare Disqualifikation. Ja, aber
andersrum wäre es auch passiert. Also können wir uns eigentlich ja, alle sicher sein.
Ja, das glaube ich auch.
Und Atman, der ist, der schmeißt auch schneller mal die Nerven weg, so wie ich das mitbekommen habe. Ne? Von dem werden wir, glaube ich, noch ein paar Mal hören. Der hat, glaube ich, Launen.
Hugo Gaston. Auf jeden Fall, Sebastian Ofner hat es am Ende, Gott sei Dank, fair and square gewonnen. Lorenzo Musetti ist auch weiter. Gegen Daniel Elahi Galan hat er gewonnen. Francisco Cerundolo hat heute gegen Jannik Hanfmann in 3 Sätzen gewonnen. Ich habe leider, glaube ich, 3 oder 4 Ballwechsel von dem Match gesehen. Hast du mehr gesehen?
Nee, auch nicht wirklich. Ich habe mir dann die Statistik nochmal angeguckt. Muss leider sagen, dass heute die Roland-Garros-Seite sehr schlecht war. Ja. Haben wahrscheinlich auch viele unserer Hörenden mitbekommen, dass da schon wieder alles abgestürzt ist. Leider immer so. Aber ich würde mal sagen, aus dem, was ich mir angeschaut habe und da angeguckt habe, überall war es die Rundelung ein bisschen besser, aber es ist auch, was man erwarten würde. Hanfmann hat natürlich diesen fantastischen Kickaufschlag und hat sehr powervolle Grundschläge. Nur mit Cerundolo nimmt es eigentlich kaum jemand auf, was die Power angeht. Und da, glaube ich, hat Hanfmann dann auch nicht die Mittel, um so ein Spiel wie das von Cerundolo zu stören, zu unterbrechen. Und so sieht es mir dann aus von dem, was ich mitbekommen habe, dass Cerundolo dann die 10% besser in jedem Satz war und das hat dann gereicht.
Das war das Herrenfeld. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über Frauen sprechen und die hatten heute einen etwas ruhigeren Tag. Es ist dann doch etwas am Rande verlaufen, aber auch da gibt es noch einiges zu besprechen. Das machen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Auch die Frauen haben heute ihre zweite Runde fortgesetzt und da können wir gleich über die an 1 gesetzte Iga Świątek sprechen. Die hatte das etwas unglückliche Los, direkt vor Alexander Zverev und Rafael Nadal auf den Platz zu gehen. Und ich glaube, dass sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer gedacht haben, Iga, mach hinne und sieh zu, dass du das Match nach Hause bringst. Und sie hat den Gefallen getan. 6-1, 6-2 gegen Leolia Jean-Jean. Das war überhaupt kein Problem für die Weltranglisten Erste und das war ein lockerer Aufgalopp für sie.
Ja, krasseste Zahl aus dem Match, 25-2 Winner. Und Jean-Jean, die verteilt den Ball ganz gut, aber die hat ehrlicherweise nichts im Angriff. Also nichts, was in diesem Match durchgeschieden ist, noch nichts, was ich vorher schon mal gesehen habe. Und es war ganz auf dem Racket von Świątek. Das hätte sie auch 6-0, 6-0 gewinnen können, aber so war es halt ein solides, gutes Verteilen von Bällen von Świątek, das hat gereicht. Und wie gesagt, Jean-Jean hatte da nichts, was in dem Match machen oder zusetzen konnte. Jetzt wissen wir, in der nächsten Runde ist das anders. Osaka kann natürlich Offensivtennis. Mein Bedenken wäre, wie gestern geäußert, wenn sie ans Laufen kommt, gebracht wird, dann können es ziemlich schnell ziemlich eng für Osaka werden.
Aber es wird das Match des Mittwochs werden. Und Mittwoch wird oder ist für Paris den ganzen Tag Regen angesagt. Und wahrscheinlich wird es das eines der Top-Matches sein, dann auf dem Châtrier beziehungsweise auf dem Longland. Ich gehe vom Châtrier aus, dass das das Nachmittagsduell sein wird. Und dann, glaube ich, werden da auch sehr viele Augen drauf schauen auf dieses Match zwischen Iga Świątek und Naomi Osaka. Wer heute auch sich locker durchgesetzt hat am Ende, ist Danielle Collins. Beim letzten Podcast habe ich gesagt, sie geht im Moment durch WTA-Felder wie Obelix durch ein Römerlager. Und hier ist sie nicht da durchgegangen, aber Caroline Dollyhide hat sie sehr klar besiegt mit 6-3 und 6-4. Trifft jetzt auf Olga Danilovic, die gestern Abend etwas überraschend klar gegen Martina Trevisan mit 6-1, 6-2 gewonnen hat. Danielle Collins in der zweiten Runde und ja, es spricht doch eigentlich alles dafür, dass ein Viertelfinale Iga Świątek gegen Danielle Collins da kommen wird. Aber da sind noch ein paar andere davor. Unter anderem ja auch Marta Kostyuk.
Und Markéta Vondrousova.
Ja, genau.
Die heute eigentlich ganz solide gespielt hat. Ein bisschen kurioses Match gegen Masarova, die irgendwo zwischen Weltklasse und Nicht-Weltklasse gespielt hat. Die teilweise spektakuläre Winner gelandet hat und dann aber wirklich sehr schnelle Fehler auch gemacht hat. Das kennen wir ein bisschen von Masarova. Aber Vondrousova, fand ich, sah das erste seit längerem wirklich ziemlich souverän aus. Und wir wissen, wenn die einmal in so einem Grand-Slam-Turnier drin ist, dann kann sie auch weit kommen. Also, innerhalb des letzten Jahres Wimbledon gewonnen, Viertelfinale bei den US Open, Australian Open, war sie in der ersten Runde, glaube ich, gegen Kostyuk ausgeschieden. Nicht die schlechteste Bilanz, sagen wir so, über die letzten 12 Monate von Vondrousova.
Nee, das ist auf jeden Fall richtig gegen Rebecca Masarova 6-1, 6-3. Aber Danielle Collins, können wir sagen, die hält ihre konstante Form.
Ja, ich meine, sie hat jetzt ja auch nur noch 3 Chancen, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass die French Open werden. Aber wenn sie dabei bleibt, was sie gesagt hat, und davon gehen wir jetzt mal aus, dann ja, ist hier wahrscheinlich die zweitbeste Chance. Ich sehe es nicht in Wimbledon. Ich kann es mir vorstellen bei den US Open. Und ja, muss sich komisch anfühlen, wenn man noch quasi alle Kräfte hat und dann aber auch nur noch 3 Chancen, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, kann ich mir vorstellen, eine komische Situation.
Ludmila Samsonova hat gewonnen gegen Magda Linette mit 6-1, 6-1. Für mich überraschend klar, aber Linette ist auch im Moment nicht in der Form früherer Tage. Und sie trifft jetzt auf Amanda Anisimova. Und die hat gestern gegen Rebecca Sramkova noch gewonnen mit 7-6, 6-4. Auch ein Duell, auf das ich sehr genau schauen werde am Mittwoch, wenn es das Duell Anisimova gegen Samsonova geben wird. Hoffentlich bei trockenem Wetter.
Ja, und man muss sagen, Samsonova wirklich beeindruckend. Die war ja nicht in Form. Hat in Straßburg schon gut ausgesehen, das Halbfinale erreicht und hier wirklich alles, was länger als 3-4 Schläge war, komplett dominiert. Also hat Linette da quasi gar keine Chance gelassen. Und das ist ja Samsonova, wenn sie in Topform ist, dann kann sie fast ewig lange Ballwechsel mit großer Power und wirklich beeindruckender Länge gehen und findet dann immer noch irgendwie einen Winkel. Und das ist dann eine Top-10-Spielerin. Haben wir jetzt die ersten Monate nicht gesehen, war hier aber ein Top-10-Auftritt. Jetzt haben wir natürlich mit Anisimova auch ein verkapptes Top-10-Talent. Also mal gucken, wer da weiterkommt.
Im Hintergrund hat gerade Gael Monfils einen Highlight-Ballwechsel gebracht und beziehungsweise das Match gegen Thiago Sabuch-Wilsch gewonnen in 4 Sätzen. Das können wir gerade noch hier bringen. Gael Monfils, der gesagt hat, Mensch, ich möchte in diesen Tagen einfach mal zeigen, was ich kann, und hat den letztjährigen Medvedev-Bezwinger rausgenommen. Das tanzt jetzt gerade vor den Zuschauerinnen und Zuschauern. Das muss ich hier nochmal gerade erzählen.
Und die Ehefrau hat ja heute gewonnen.
Die Ehefrau hat Überleitung. Das hast du sehr gut gemacht. Elina Svitolina hat heute nämlich alle Hände voll zu tun, gegen Karolina Pliskova zu gewinnen. 3-6, 6-4, 6-2. Das war ein sehr interessantes Duell. Das ist wahrscheinlich das Duell, von dem ich am meisten heute noch mitbekommen habe, von den Frauenmatches neben Świątek. Und Pliskova hat wirklich gut gespielt, aber Świątek hatte im Anfang des dritten Satzes, als sie das Break gemacht hat, da hatte sie geknackt, Pliskova, und dann ging es in eine Richtung. Aber das war ein sehr, sehr gutes Match.
Ja, und Pliskova stand ja jetzt zweimal im Halbfinale. Also die darf man nicht unterschätzen. Und in Rom natürlich dieses berühmte Match gegen Świątek gehabt. Die ist 0-6-0-6, aber hat natürlich auf dem Sand mehr Zeit. Wirkte jetzt für mich allerdings so, sie hatte ja diese sehr gute Phase im Februar, dann war sie angeschlagen. Und ich finde, das hat man hier gemerkt. Und irgendwann hat Svitolina die Ballwechsel länger und länger und länger bekommen. Und die hat sie dann mehrheitlich für sich entschieden. Würde man auch erwarten. Svitolina auch ein paar Verletzungsprobleme wohl von dem, was sie gesagt hat. Und waren teilweise jetzt ein bisschen wilde Fehler drin, ist jetzt, finde ich, auch nicht in derselben Form wie im letzten Jahr. Auf der anderen Seite, sie ist alt genug oder erfahren genug vielmehr, um sich dann natürlich reinzuspielen. Und wenn jemand Sabalenka da unten aufhalten kann, dann wahrscheinlich am ehesten Svitolina.
Svitolina auf jeden Fall. Jetzt in der nächsten Runde spielt sie gegen Diane Paris. Die hat gegen Fionnuala Ferro gewonnen in 3 Sätzen. Ons Jabeur hat sich heute auch durchgesetzt in 2 Sätzen gegen Sascha Vickery. Das war am Ende 6-3, 6-2. Es war sehr klar. Ons Jabeur hat eine gute Spielfreude gezeigt und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen.
Hast du gesehen, wer in ihrer Box saß und anscheinend ihr neuer Trainer ist?
Fernando Verdasco. Die ganze Sandplatzsaison.
Ja. Ja, also hatte ich so noch nicht mitbekommen. Und erstaunlich, oder? Würde man jetzt nicht so zusammenbringen, die beiden.
Dann sind wir jetzt ja wieder pari. Ich wusste das mit Cici Dosa nicht, du wusstest es mit Fernando Verdasco und Jean Bör nicht, und deswegen sind wir jetzt wieder.
Aber du sitzt immerhin neben der Person in Paris, die es wirklich wissen sollte.
Ja. Die hat es mich heute auch wissen lassen, dass ich das hätte wissen müssen. Jasmine Paolini hat gegen Daria Saville gewonnen mit 6-3, 6-4. Ich habe vorher noch einen Artikel gelesen mit einem Interview mit Daria Saville aus australischen Medien, wo die gesagt hat, ich habe ein großes Selbstvertrauen, hier weit zu kommen, weil ich alles getan habe, um weit zu kommen. Jasmine Paolini hat diesen Artikel nicht gelesen und hat mit 6-3 und 6-4 gewonnen. Eine Spielerin müssen wir jetzt auf jeden Fall noch ansprechen. Erstmal die an 23 gesetzte Anna Kalinska. Die hat heute gegen Clara Burel mit 7-6, 7-5 gewonnen, saß vorher in Jannik Sinners Box. Und Jannik Sinner hatte ja sein Match gegen Chris Eubanks ganz klar gewonnen, hat hinterher auch gesagt, er hat keine Probleme mit der Hüfte, hat aber den italienischen Medien gesagt, dass er Anna Kalinska ja jetzt datet. Und
er saß übrigens auch in ihrer Box.
Ja, sehr schön. Ja. Und die hat in 2 Sätzen gegen Clara Burel gewonnen, trifft jetzt, und das ist wirklich eine große Geschichte, auf Bianca Andreescu. Die hat heute gegen Sarah Suarez Tormo mit 7-5 und 6-1 gewonnen und hinterließ dabei einen wirklich guten Eindruck.
Ja, und das Erstaunliche war, also eben, ich bin ja in der Theaterwelt aufgewachsen und es ist so, als hätte man sie irgendwie von der großen Bühne wirklich ins Kellertheater verschoben. Sie ist nämlich auf Platz 10, wo am Anfang wirklich auch nur 10 Leute saßen. Nach 20 Minuten war der Court voll und die Stimmung war extrem gut und sie natürlich hinterher wieder Autogramme, Selfies, was weiß ich, gegeben. Also war sie endlich wieder in ihrer Welt angekommen. Sie hat uns eigentlich nicht so richtig wissen lassen in den letzten Tagen und Wochen, warum sie denn jetzt seit Kanada letzten Jahres ausgesetzt hat. Jetzt ist sie auf jeden Fall wieder da. Und im Gegensatz zum letzten Jahr, wo sie ja auch gerne mal einen ersten engen Satz gewonnen hat und dann den zweiten verloren und dann irgendwie im dritten ein Glücksspiel war, hat sie das heute sehr souverän durchgezogen. Und es war, wie du sagtest, eine sehr gute Leistung, vor allem im Return. Würde man jetzt auch erwarten gegen Suribis Tormo. Trotzdem, da im ersten Match schon so gut drauf zu sein, war sehr beeindruckend. Aufschlag fand ich auch ganz gut und ansonsten alles, was man von ihr kennt. Und wenn sie jetzt nochmal mit Fokus auf die Tour kommt und gesund ist, dann ist sie in 6 Monaten eine Top-10-Spielerin. Nur, das haben wir jetzt auch schon öfter gehört und wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob sie durchhält, ohne sich schon wieder irgendwo irgendwie zu verletzen.
Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Linda Noskova hat heute gegen Harriet Dart gewonnen in 2 Sätzen, 7-6, 6-4. Trifft auf Irena Camelia Bigou, die hat in 2 Sätzen gegen Julia Riera gewonnen. Bernarda Pera setzt sich in 2 Sätzen gegen Naohi Bino durch, 6-2, 6-0. Trifft jetzt auf Vara Gracheva. Und da müssen wir nochmal über eine kleine tragische Geschichte sprechen, weil Maria Sakkari seit ihrem Halbfinallauf vor einigen Jahren hat sie es jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr geschafft, in irgendeiner Weise noch Ergebnisse bei Grand Slams zu bringen. Heute wieder in der ersten Runde raus und gegen Varvara Gracheva, die letztes Jahr eigentlich kaum ein Bein an die Erde bekommen hat, die in den letzten Wochen, das muss man sagen, gutes Tennis gespielt hat, aber trotzdem war Maria Sakkari hier die klare Favoritin, sah im ersten Satz auch gut aus und sah auch danach aus, als könnte sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden, aber dann brach sie komplett wieder ein und das ist wirklich, wirklich rätselhaft.
Ja, und Gracheva ist so die Inbegriff der spielerischen Solidität. Gute Grundschläge, aber nichts völlig Überragendes. Okayer Aufschlag, guter Return. Die gehört so spielerisch zwischen 30 und 50 und ist halt so eine klassische Spielerin, an der man, sag ich mal, zweite Runde in einem Grand Slam vorbeikommen sollte, wenn man um den Titel mitspielen will. Und das ist Sakkari hier nicht gelungen. Und Sakkari hatte gute letzte Wochen, kann man nicht anders sagen, nachdem sie David Witt angeheuert hat, hat sich stabilisiert auf dem Tausender-Level. Ist eine der 10 besten Spielerinnen auf der Tour. Kommt hier hin, die Bedingungen müssen hier eigentlich liegen. Und dann am Ende geht ihr wahrscheinlich mental die Puste aus.
Das ist wirklich bitter zu verfolgen. Und ich weiß nicht, was man da machen kann. Ich weiß nicht, was sie braucht. Auf jeden Fall. Es ist eine Geschichte, da rätselhaft. Ich habe mit der Kollegin gesprochen, mit der griechischen Kollegin, und sagte auch, sie wüsste nicht, woran das liegt.
Immerhin schön für die Franzosen, Französinnen. Gracheva war eine der wenigen Französinnen. Einzige? Nee, nicht die einzige, aber eine der wenigen Französinnen, vor allem aus der ersten Reihe, die hier durchgekommen ist.
Das war der zweite Tag der French Open. Morgen geht es weiter mit dem letzten Tag der ersten Runde und dann auch den ersten Doppeln, die werden am Mittwoch gespielt. Morgen ist erst Dienstag. Es ist jetzt schon Tage und Uhrzeiten sind jetzt schon nur noch ein Konstrukt am zweiten Tag eines Grand Slams. Morgen geht es weiter auf dem Philipp Chatrier ab 12 Uhr mit Jinwen Zhang gegen Alize Cornet. Alize Cornet, ihr letztes Turnier, vielleicht ihr letztes Match. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass sie eine Night Session bekommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass Novak Djokovic wirklich darauf gedrungen hat, so spät wie möglich zu spielen. Deswegen bekommt er morgen die Night Session gegen Pierre-Hugues Herbert. Davor noch Erika Andreeva gegen Arina Sabalenka und Casper Ruud, der auf Felipe Medvedev-Alves treffen wird. Elena Rybakina trifft auf Reed Minnen unter anderem. Jan-Lennard Struff wird morgen auch seinen ersten Auftritt haben. Und Holger Rune gegen Daniel Evans zum Beispiel. Alex de Menor gegen Alex Mickelson auf dem Cours Simon Mathieu. Der, das muss ich ein bisschen zu meinem Ärger gestehen, sehr weit außerhalb ist dieser Kurs Simon Mathieu. Ich war noch nicht da bis jetzt. Da muss ich dann morgen mal vorbeischauen. Morgen ist dann auch alles ein kleines bisschen ruhiger. Heute, dieser Tag, war wirklich, wirklich ganz besonders. Hast du noch ein Match, das dir morgen auf dem...
Ja, wir sollten, denke ich, Angelique Kerber erwähnen.
Ach ja, genau.
Versteckt, muss man fast sagen, auf Court 6 gegen Rangschar Ruus, davor Rinderknecht gegen Bolton. Also... eigentlich hätte es wahrscheinlich ein bisschen besseren Court verdient, aber gut, so ist es.
Finde ich auch. Platz 6 ist ein ganz hübscher Court, aber einer dreifachen Grand Slam-Siegerin dann auch nicht unbedingt würdig. Jedenfalls ist dieser Tag 2 jetzt zu Ende. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und Spotify. Folgt uns auch bei Twitter, Instagram und bei Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die beiden wollte ich auch finanziell unterstützen. Wir sind beide Freiberufler, dann freuen wir uns darüber auch. Das könnt ihr tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.